Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Arbeitslosigkeit ist hoch am Ende der Weimarer Republik. 1932 sind es über 6 Millionen Menschen ohne Arbeit. Denen stehen nur 12 Millionen Beschäftigte gegenüber, also gerade einmal doppelt so viele. Die Inflation, die Wirtschaftskrise führen zur Verarmung großer Teile der deutschen Bevölkerung und zur politischen Radikalisierung. Und das in einer Zeit, in der die Parteien und das gewählte Parlament an Bedeutung verlieren. Denn der Reichspräsident favorisiert ein Präsidialkabinett und regiert in der Krise mit Notverordnung. Am 30. Januar 1933 ernennt Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Dieser Tag jährt sich morgen zum 90. Mal, doch begonnen hat das Ende der Weimarer Republik schon früher. Ich sprach kurz vor der Sendung mit dem Historiker Professor Michael Wild, Emeritus am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Schwerpunkt liegt in der Zeit des Nationalsozialismus. Und von Michael Wild wollte ich wissen, wann das Ende des Parlamentarismus begann.
Mit 1930, mit der Regierung Brüning, die keine parlamentarische Mehrheit hatte und mit Notverordnung des Reichspräsidenten regiert hat. Das war noch etwas anders als später, weil Brüning von den Sozialdemokraten toleriert wurde. Aber er hat schon ausdrücklich mit Notverordnung regiert, also ohne parlamentarische Mehrheit. Und das heißt, der Parlamentarismus, also die Herzkammer der Demokratie, war schon seit 1930 ausgeschaltet.
Der britische Schriftsteller Ian Kershaw, Autor einer Hitler-Biografie, der spricht in dem Zusammenhang ja nicht von einer Machtergreifung, sondern von einer Machtübergabe durch die konservative politische Elite. Würden Sie diesem Vokabular zustimmen?
Ja, insofern, als es eine bewusste Entscheidung der damaligen politischen Elite um Hindenburg war, man muss schon sagen, politischen Clique, denn die Machtübergabe an Hitler im Januar 1933 war ja keine parlamentarische Wahl, sondern eine Übergabe, eine Ernennung durch den Reichspräsidenten. Das in der Tat war eine Machtübergabe und die Machteroberung durch die Nationalsozialisten, die geschah in den Wochen und Monaten darauf.
Bevor wir uns den widmen, würde ich einmal kurz verharren. Es gab ja diese Fehleinschätzung der politischen Eliten, dass man Hitler einhegen könne. Wie kam es zu dieser Fehleinschätzung?
Ja, das hat der frühere FAZ-Herausgeber Joachim Fest, der selbst ein sehr konservativer Mensch ist, mal in einem Aufsatz sehr beißend und sarkastisch gegeißelt. Das war die Überheblichkeit einer Herrenreiterklasse, wenn man so will, die glaubte, in ihrer aristokratischen Arroganz die Welt beherrschen zu können und Deutschland beherrschen zu können. Und dass sie mit diesem Hochemporkömmling in ihren Augen Hitler schon umgehen könne. Und das war Selbsttäuschung, arrogante, überhebliche Selbsttäuschung und zerstob ja auch innerhalb kürzester Zeit nach dem Januar.
Sie haben ja gesagt, dass der Parlamentarismus schon vor dem 30.01.1933, der sich ja morgen zum 90. Mal jährt, also dass schon vor diesem Datum der Parlamentarismus in Deutschland am Ende war. Dennoch waren die Nationalsozialisten ja bemüht, ihre Machtergreifung mit einer demokratischen Legitimierung zu garnieren. Die Wahl am 5. März 1933, die war ja trotz des Terrors, den die Nazis ausgeübt haben, kein ausreichender Erfolg. Die Nazis waren ja noch auf die Deutschnationalen angewiesen. Aber dennoch blieb es eine Erfolgsgeschichte.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In diesem politischen System, das die Nazis dann radikal umgeformt haben, war ihnen doch genau diese Art Legitimation wichtig, dass sie eben nicht eine Militärdiktatur errichteten oder sich auf eine Militärdiktatur stützten, sondern dass diese Wahl im März ihnen die Legitimation für die Umformung der politischen Ordnung gab. Und es war völlig klar, das kann man auch in den Protokollen des Kabinetts nachlesen, diese Wahl am 5. März sollte die letzte in Deutschland sein.
Sie haben es vorhin schon beschrieben, dass die politische Elite zu der Zeit arrogant war und nicht in der Lage war, die Lage richtig einzuschätzen. Aber es gab genug Intellektuelle, Schriftsteller und Künstler, die sehr wohl protestiert haben. Und es waren auch gar nicht so wenige. Wieso ist dieser Protest am Ende gescheitert?
Also da haben Sie ganz recht, jemand wie Klaus Mann, der Sohn von Thomas Mann, dem war völlig klar, dass mit Hitlers Machtantritt hier etwas fundamental Schlimmes passiert. Andere wie Käthe Kollwitz, Ricarda Hoch und Heinrich Mann desgleichen. Das sind wenige Stimmen, andere waren ja auch dafür, denken wir an Gottfried Benn. Ich glaube, dass es eine Minderheit war. Für viele muss man ja auch auf der anderen Seite sehen, ein großer Teil der Bevölkerung hatten auch das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz, würde man heute sagen, der demokratischen Regierung verloren. Also diese tiefe Verwerfung durch die Weltwirtschaftskrise, die wirklich in vielen Haushalten zu Verelendung geführt hat, zu schlimmen Erfahrungen der Arbeitslosigkeit, nicht zu wissen, wie es weitergehen soll. Und eben der Anschein, dass die demokratische Regierung damit nicht wirklich umgehen kann, kein wirkliches Rezept dagegen hat, hat schon auch in den Jahren zuvor ja zu einem Vertrauensverlust geführt, der wiederum empfänglich machte für die Versprechung der Nationalsozialisten, hier mit neuer Kraft, mit einem Führer, nun aus dieser Krise einen Weg zu finden.
Das war so dieser Wunsch nach einem starken Mann, der die Menschen aus dem Elend führt.
Genau, der durchaus verbreitet war. Auch Hindenburg war ja so eine solche Figur, den viele deshalb unterstützten, weil er diese Führer aus dem Ersten Weltkrieg, Generalfeldmarschall und so weiter, symbolisierte. Bei Hitler kam noch zwei wichtige Dinge hinzu. Er war jung, er hat 33 seinen 44. Geburtstag gefeiert gegenüber den Alten. Er war immer ein junger Politiker, so wurde er auch propagandistisch von Goebbels aufgebaut. Und auf was er großen Wert gelegt hat, in seiner Selbstinszenierung, dass er einer aus dem Volk sei. Er ist immer Gefreiter geblieben. Sie werden Hitler nie in Generalsuniform sehen, sondern er hat immer genau diese Inszenierung, einer von uns, jetzt in Anführungsstrichen, zu sein, bedient, um diesen Rückhalt oder diese Art Unterstützung dann auch zu bekommen, dass andere gesagt haben, ja, wir schaffen es, ist einer von uns, keiner von der herrschenden Klasse, sondern jemand, den wir sozusagen, der zu uns gehört.
Ist das Erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Gräueltaten am Holocaust-Gedenktag, am Freitag oder auch morgen an den Tag, an dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, sind diese Gedenktage wieder wichtiger geworden in Zeiten, wo politische Debatten relativ schamlos auch wieder mit rassistischen Argumenten geführt werden?
Ja, das denke ich schon. Also sich vorzustellen oder sich nochmal deutlich zu machen, es gibt keinen zwangsläufigen Weg nach Auschwitz vom 30. Januar 1933. Da gibt es viele Radikalisierungsmomente, viele Punkte, an denen hätte auch ein anderer Weg möglich sein können. Aber die Potenzialität mit einem Regime, das eben am 30. Januar seinen Beginn hatte, das rassistisch und antisemitisch war und von Gewalt geprägt war, die Potenzialität, die konnte zu Auschwitz, zur Massenvernichtung, zu diesem Massenverbrechen führen. Und das bedeutet, dass es, wenn es keine Zwangsläufigkeit gibt, sondern eine auch kumulative Radikalisierung, wie ein Kollege von mir, Hans Mommsen, es mal genannt hat, dann kommt es auf die einzelnen Schritte. Und dann braucht es Aufmerksamkeit, wenn beispielsweise rechtsstaatliche Institutionen in Frage stehen. Und das, glaube ich, kann man aus 33 lernen oder ersehen. Das gibt kein, wir sind nicht in einer Situation wie 1933. Die Geschichte wiederholt sich auch nicht. Aber was man 1933 gut erkennen kann, wie wichtig die Erhalt von rechtsstaatlichen Funktionieren, Instrumenten ist, wie wichtig in einer Demokratie die Rolle des Parlaments ist, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz und der Medien. Und wenn die angegriffen werden, dann setzen wir Dynamiken in Gang, die auf autoritäre oder noch schlimmer verbrecherische Strukturen führen können.
Mit dem Historiker Michael Wild sprach ich über das Ende des Parlamentarismus. Morgen vor 90 Jahren wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt.